Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Erfolgsraketen. Mein Name ist Marie-Claire Gödde.
Und ich bin Felix Hettich.
Und wir sind von der gemeinnützigen Organisation IB Junior. In diesem Podcast teilen spannende Persönlichkeiten ihre Geschichten und Erfolgsgeheimnisse mit euch. Wir sprechen mit unseren Gästen darüber, was passieren muss, damit junge Menschen die Welt mutig mitgestalten können und welche Visionen und Ideen sie für das deutsche Bildungssystem haben.
Heute haben wir ein echtes Unicorn zu Gast. Bastian Nominacher stammt aus einer bayerischen Bäckerfamilie. Er nahm einst in einer unserer Junior-Schülerfirmen teil, studierte später Wirtschaftsinformatik und Finanzmathematik an der TU München und entdeckte seine Leidenschaft für Tech und fürs Gründen. Bekannt geworden ist er als Co-Gründer und Co-CEO von Celonis, das 2018 zum sogenannten Unicorn wurde, also einem Startup mit einer Bewertung von 1 Milliarde Euro. Und bereits 3 Jahre später, 2021, stieg Celonis zu einem sogenannten Dekakorn auf, also einem zehnfachen Unicorn und ist heute mit 13 Milliarden das am höchsten bewertete Startup Deutschlands. Eine ganz beeindruckende Erfolgsgeschichte. Herzlichen Dank, dass du heute die Zeit gefunden hast, hier zu sein, und ganz herzlich willkommen in unserem Podcast, Basti.
Ja, hallo Marie, hallo Felix, freut mich sehr, dass ich heute da sein darf.
Basti, wir hatten schon einige Junior-Alumni bei uns im Podcast, also ehemalige Teilnehmende, und für gewöhnlich werden wir auf die ein oder andere Erfolgsgeschichte direkt aufmerksam aus dem Netzwerk von ehemaligen Teilnehmenden. Bei dir lief es ein bisschen anders. Du bist mit uns letztendlich in Kontakt getreten, weil du Professor Hüter damals auf einer Veranstaltung getroffen hast und ihn anscheinend wiedererkannt hast von deiner früheren Zeit. Erzähl doch mal, wie ihr da ins Gespräch gekommen seid und wie der Kontakt lief.
Ja, ich kannte natürlich das Institut der deutschen Wirtschaft und da bin ich damals sehr gefreut, dass ich den Professor Hüter auf einer Veranstaltung gesehen habe und hatte ihn dann einfach angesprochen. Erstmal, um mich zu bedanken. Ich finde das eine unglaublich tolle Möglichkeit, habe da selbst da wirklich davon profitiert. Es war damals ein großer Spaß, bei der Schülerfirma mitzumachen. Und es ist mir auch ein Bedürfnis, einfach das zu unterstützen, gerade auch alles, was im Bereich Gründer ist. Unternehmertum, und habe ihn einfach mal darauf angesprochen, einerseits mal zu verstehen, wie das Ganze so läuft aktuell, wie es sich entwickelt hat, und einfach sich darüber auszutauschen. Und war ein tolles Gespräch.
Er war auf jeden Fall auch sehr begeistert und kam direkt zu uns und sagte, wow, ich habe einen ganz tollen Ehemaligen kennengelernt und da müssen wir nochmal genauer ins Gespräch gehen. Toll, dass wir heute die Gelegenheit dazu haben. Jetzt interessiert uns natürlich brandheiß, was habt ihr denn damals in der Schülerfirma gemacht und wann hast du da eigentlich teilgenommen?
Das ist schon ein bisschen her, aber war eigentlich ziemlich cool, muss man sagen. Das war, also zumindest mir, hat es großen Spaß gemacht. Ich glaube, habe ein bisschen was draus gelernt. Das war in der 8. Klasse an der Lena-Christ-Realschule in Markt Schwaben. Und das Ganze wurde damals von der Frau Fischer, muss ich sagen, eine wirklich sehr, sehr engagierte Lehrerin, angestoßen und organisiert. Und unsere Schülerfirma hieß Kerze mit Herz. Und wir waren im aufsteigenden Geschäft der Herstellung von Paraffin-Bienenwachskerzen, die wir dann gegossen haben, auf Weihnachtsmärkten verkauft. Das sind ganz hochwertige Kerzen. Also Bienenwachs ist ja so das hochwertigste Wachs, das man entsprechend herstellen kann. Da haben wir immer eigentlich dann in den Pausen nach der Schule, an den Wochenenden daran gearbeitet und viele interessante Sachen ja wirklich gelernt. Also wie verkauft man das Ganze? Wir haben am Anfang ja dann auch mal, ist ja wirklich cool gemacht, auch dann erstmal quasi Aktien ausgegeben für 5 D-Mark. Konnte man sich die Kapital-D-Mark, ja. Konnte man sich noch Geld einwerben, hatten da auch so ein Buchhaltungsprogramm. Und dann war natürlich ganz viel einfach die Kernwertschöpfung. Bienenwachskerzen gießen und verkaufen.
Weißt du noch, was deine Rolle damals war innerhalb der Schülerfirma? Ihr habt euch ja auch im Team organisiert.
Also ich weiß gar nicht mehr genau, ob ich so eine gewisse Rollenzuweisung hatte, aber was ich sehr viel gemacht habe, ist es eigentlich insgesamt, was mir Spaß macht, Organisation, Buchhaltung. Aber jeder hat da auch mitgemacht, wirklich in der Herstellung. Wir hatten da so einen Raum in der Schule bekommen und da haben wir dann immer die Kerzen gegossen und dann waren wir natürlich ja auf den Weihnachtsmärkten oder halt in anderen Möglichkeiten das auch verkauft. Dass ich mich erinnere, ist doch schon ein bisschen Zeit her, aber das waren so meine Schwerpunkte.
Du hast eben schon gesagt, du hast wahnsinnig viel gelernt. Kannst du so rekapitulieren, was das so damals für dich in erster Linie war, wo du direkt gesagt hast, oh wow, da habe ich was mitbekommen, was du damals im Schulunterricht nicht mitbekommen hast?
Ich fand es einfach toll, diese Dinge anzuwenden. Also gerade zum Beispiel jetzt diese Kapitalausgabe und das dann einzuwählen, dass eigentlich durch diese Wir haben da 1000 D-Mark quasi eingewerben als Kapital, weil das ja relativ materialintensiv ist. Mhm. Und natürlich hatte das schon in der Schule gelernt, was Eigenkapital ist, aber dann diese Finanzierungseigenschaft, das war eigentlich ein tolles Verständnis, das zu sehen. Und dann einfach, was man da auch erreichen kann. Das ist relativ gut gelaufen, weil wir natürlich eine recht hohe Wertschöpfung hatten. Also diese Kerzen sind sehr hochwertig und einfach diese Dynamiken. Und das meiste war eigentlich, es hat Spaß gemacht. Das war eine coole Möglichkeit. Ich habe das eigentlich wirklich immer gern gemacht und waren wir ein tolles Team, das da zusammengearbeitet hat. Und da gab es auch viele, das Praktische und es auch wirklich gut gemacht. Also mit der Software, diese Buchhaltungssoftware, die Unterlagen, die man hatte. Es hat sich nie irgendwie wie Lernen angefühlt, sondern einfach was, was man gern macht. Und es ist auch noch heute eigentlich ähnlich so, wenn ich jetzt bei mir im Unternehmen arbeite, macht das einfach Spaß. Das ist nicht Arbeit, sondern es ist einfach Dinge, was zu gestalten und aufzubauen.
Prima. Also das Kompliment für unsere Buchhaltungssoftware gebe ich auf jeden Fall an unsere Technikabteilung gerne weiter. Das ist sehr viel wert, das aus deinem Munde zu hören, auf jeden Fall. Bevor wir ein bisschen was erfahren wollen, wie dann damals die Gründung von Celonis lief, würden wir ganz gerne noch ein bisschen was zu deinem Werdegang erfahren. Du hast eben schon angesprochen, du warst auf der Realschule. Du bist in einer Bäckerfamilie groß geworden, hast also letztendlich ja unternehmerisches Denken und Handeln schon in der Familie auch aufgesaugt wahrscheinlich. Erzähl uns mal ein bisschen so, wie dein Schulweg gelaufen ist und wie du so den Berufseinstieg gemacht hast.
Genau, also du hast es ja schon angesprochen, war dann in der Realschule. Meine Begeisterung war aber schon immer, ich komme eigentlich aus einem Bäckerhaus, war aber schon immer für die Technologie. Hab da viel an meinem Vater immer wirklich gebastelt. Wir sind auf die Flohmärkte am Wochenende gefahren, haben die Hardware gekauft oder dann kleine Programme entsprechend geschrieben, noch auf ganz einfachen Systemen. Ich kann mich noch erinnern, wir haben so eine 10 Megabyte Festplatte gekauft, die über 15 Kilogramm wiegt, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, auf einem 888er Pentium Intel Systeme noch davor programmiert. Da diese Begeisterung eigentlich für die Technologie. Und habe dann eine ungewöhnliche Entwicklung jetzt gerade im Technologiebereich gemacht. Habe erstmal dann eine Ausbildung gemacht zum IT-Systemkaufmann, auch bei einem Technologieunternehmen, habe kaufmännisch, habe technisch, aber wollte dann immer wirklich ein tiefer einsteigen und habe dann über den zweiten Bildungsweg Abitur nachgemacht und bin dann entsprechend zum Studium und dann eine Kombination erstmal Wirtschaftsinformatik und International Business Studies im Bachelor und im Master dann Finance and Information Management an der TU München. Weil mich das immer eigentlich begeistert hat, dann tiefer in die Technik einzusteigen und diese Zusammenhänge einerseits von Technologie, aber auch Wirtschaft und einfach an komplizierten, spannenden Problemen zu arbeiten.
Spannend an der Sache finde ich, dass du sagtest, mit deinem Vater gemeinsam hast du da wahnsinnig viel gemacht. Ist also die Leidenschaft für Tech, für Technologie über deinen Vater schon an dich herangetragen worden? Und woher hatte er die denn? Das ist jetzt nicht unbedingt das Erste, was ich zumindest damals mit einem Bäckereibetrieb verbinde.
Ja, also auf jeden Fall wurde das über ihn herangetrieben. Der hatte die einfach. Der, glaube ich, hat sich einfach dafür begeistert. Ist ja auch toll zu sehen, wenn man überlegt, was eigentlich Technologie gerade erreicht. Damals sind ja die Computer, die PCs dann aufgekommen und ähnliches und müsste ihn mal fragen, woher die entstand, aber die war einfach da.
Ja, aber trotzdem eine super Überleitung vom Thema Leidenschaft für Tech. Wir fragen normalerweise unsere Gäste, wie sie zu Gründerinnen und Gründer geworden sind und darauf folgend, welches Produkt oder Dienstleistung sie anbieten. Ich vermute jetzt allerdings erstmal, dass unsere Hörerinnen und Hörer jedoch erstmal verstehen müssen, wovon wir überhaupt sprechen. Also wir haben hier das Thema oder das Process Mining, auf dessen technologischer Basis ja ihr Lösungen für eure Kundinnen und Kunden anbietet. Das ist erstmal erklärungsbedürftig. Ich musste auch erstmal, ehrlich gesagt, so ein bisschen googeln, wenn man nicht in diesem Themenbereich unterwegs ist. Erklär doch gern mal für Dummies, was das ist.
Process Mining ist eigentlich eine Softwarelösung, die kann man sich vorstellen wie ein Röntgengerät für Unternehmensabläufe. Wir nehmen die Daten, die eine Vielzahl von Systemen, wie zum Beispiel einem Buchhaltungssystem, wie wir es vorhin gesprochen haben, oder einem Logistiksystem auftreten und zeigen den Unternehmen damit wirklich auf einem Mausklick, wie deren Geschäftsprozesse ablaufen, wo entsprechende Probleme auftreten, um die dann zu optimieren. Und das kann man eigentlich für nahezu jeden Geschäftsprozess machen. Wir machen das heute für Tausende von Unternehmen weltweit. Heute, wenn zum Beispiel ein Lufthansa-Flugzeug landet, dann wird der ganze Ablauf vom ersten Berühren der Landefläche bis zum Gate, die Abfertigung, das damit entsprechend analysiert, ausgewertet und dann zu verstehen, wo es Verzögerungen gibt, aber auch zum Beispiel auf den Fertigungsstraßen von BMW oder in einem großen Callcenter, eigentlich wirklich zu verstehen, wie Geschäftsprozesse in der Wirklichkeit ablaufen. Und darum geht es bei Process Mining.
Also im Grunde auch eine Menge an Daten oder an Prozessen sichtbar machen, kann man so
sagen. Ja, es sind riesige Mengen auf Daten. Es sind unglaubliche Mengen an Daten, die wir hier verarbeiten.
du und deine Mitgründer seid eher unbeabsichtigt, würde ich jetzt sagen, zu Gründern geworden. Du hast mit deinen beiden Mitgründern als Studenten im Bayerischen Rundfunk in einem Projekt gearbeitet. Da kamt ja dann auf eure Gründungsidee. Nimm uns gerne mal zurück in die Zeit. Wie seid ihr auf diese Gründungsidee gekommen? Wie seid ihr gestartet?
Das Ganze hat gestartet bei der studentischen Unternehmensberatung Academy Consult in München, wo wir drei Gründer, Martin Klenk, Alex Rinke und ich, tätig waren. Und wir haben da ein Projekt gemacht für den Bayerischen Rundfunk. Und der IT-Leiter, der hatte eine Problemstellung, dass deren IT-Service-Prozess, also wenn zum Beispiel ein Passwort nicht mehr funktioniert oder ein Drucker eine Problemstellung hat, dass da relativ lange gedauert hat, über 5 Tage im Durchschnitt. Die haben viel Energie in den Prozess gesteckt, aber die Ergebnisse waren eigentlich recht schlecht. Und dann sind wir rein und haben da klassische Methoden, wie es Unternehmensberater anwenden, wie Interviews, Brown Paper Sessions angewendet. Aber wir haben sehr schnell festgestellt, damit kommen wir eigentlich nicht wirklich voran. Wir können nicht das Ergebnis eigentlich erreichen, das wir ihm versprochen haben, wollten das von über 5 Tagen auf unter einem Tag durchschnittliche Lösungszeit reduzieren. Da gibt es das Problem, dass das einfach sehr subjektiv ist. Also sie fragen 10 Leute, kriegen 12 verschiedene Meinungen. Aber der Schlüssel war dann, dass wir aus unserer Forschung kannten, dass es erste Veröffentlichungen zum Thema Process Mining gab von einem holländischen Professor, einem Will van der Alst, damals an der TU Eindhoven, mittlerweile an der RWTH Aachen. Wir haben gesehen, das sind echt die ganzen Daten da, wir können das anwenden. Und haben uns einfach 3 Monate bei mir in der Wohnung hingesetzt und die erste Version von Celonis geschrieben. Nur ganz einfach, nicht das, was man heute sieht, wo man hunderte von Terabyte an Daten live verarbeiten kann, das macht, sondern das waren einfach nur Ausdrucke, wirklich Röntgenbilder der Prozesse. Und dann sind wir zum Bayerischen Rundfunk gefahren, sind es mit ihnen durchgesprochen, die waren so begeistert und wir konnten das auch wirklich verändern. Wir konnten den Prozess von einer relativ problematischen Performance in einen sehr guten Bereich bringen, von unter einem Tag durchschnittlicher Lösungszeit. Und da war uns dann eigentlich klar, hey, das ist eine Technologie, damit können wir eigentlich wirklich jedem Unternehmen, in jedem Prozess weltweit helfen, wirklich das Potenzial zu erreichen. Und Prozesse sind ja eigentlich der Kern, wie ein Unternehmen arbeitet. Was kann ich den Kunden für einen Service anbieten? Was habe ich da für eine Profitabilität? Was ist auch jetzt der Nachhaltigkeits-Footprint? Prozess-Waste ist immer auch Emissionen und ähnlichen Dingen. Dadurch sind wir eigentlich darauf gekommen. Und der Bayerische Rundfunk fand es so gut, dass die es nutzen wollten. Und dann wurden wir schnell zu weiteren Kunden empfohlen und sind daraus dann quasi gestartet, die Firma Celonis zu gründen.
Wann habt ihr denn dann gemerkt, wenn du sagst, ihr habt festgestellt, es gibt ein ziemlich großes Potenzial weltweit auch oder für viele Unternehmen, wann habt ihr gemerkt, dass das, was ihr macht, ein so großes globales Potenzial hat? Also erinnerst du dich an einen gewissen Schlüsselmoment oder kam das mehr so schleichend mit der Erfahrung, sage ich mal?
Also uns war eigentlich gleich am Anfang bewusst, wie viel eigentlich theoretisch man da erreichen kann. Natürlich ist es immer das eine, was ist das Potenzial, wie viel kann man damit umsetzen? Und obwohl wir schnell etablierte Unternehmen wie Siemens, Bayer und ähnliches Kunden gewonnen haben, kann man sich das dann immer natürlich noch nicht so recht vorstellen. Ich glaube, der erste, wo wir es wirklich begreifen konnten, war dann im Jahr 2016, als wir unsere erste externe Finanzierungsrunde eingeworben haben, wo wir bei einer Bewertung von 120 Millionen US-Dollar 27,5 Millionen. Und wenn man natürlich als Student man so einen signifikanten Betrag quasi bekommt, dann ist das schon eine Validierung. Aber eigentlich war uns das damals schon quasi bewusst, was wir damit eigentlich machen können. Das war die Motivation zu sagen, hey, das ist eine Technologie, die braucht jedes Unternehmen. Das hat uns einfach motiviert, das umzusetzen. Wir haben ja heute noch unsere Mission bei Celonis, ist der Unlock the Potential of the World's Processes, einfach dieses Potenzial der Prozesse freizusetzen, weil wir einfach daran glauben, dass es essentiell ist für eine leistungsfähige Wirtschaft.
Ihr seid jetzt ziemlich erfolgreich. Es ist natürlich jetzt sehr einfach, aus der Position heraus zu sagen, ja, ich gewinne neue Kunden oder ja, Kunden kommen auf mich zu. Aber ihr habt ja auch mal klein angefangen. Wie lief denn euer erstes Verkaufsgespräch? Wie habt ihr euren ersten Kunden überzeugt?
Also am Anfang lief das alles. Da hat man natürlich noch keinen professionellen Vertrieb. Da ging es sehr stark über Empfehlungen. Wir waren natürlich sehr technisch unterwegs. Ich würde sagen, da gab es noch keinen professionellen Vertrieb, sondern wir wussten natürlich, wer ungefähr unsere Software nutzen konnten. Und dann haben wir alle Möglichkeiten genutzt, da Kontakte zu bekommen, mit denen zu sprechen, das vorzustellen. Was am besten eigentlich wirklich geholfen hat, und das ist bis heute noch, einfach mal den Unternehmen dann zu sagen, hey, wir laden einfach mal eure Daten und zeigen euch das Potenzial. Das funktioniert bis heute noch sehr gut. Sogenannte Proof of Value, Proof of Concept Projekte, das mit umzusetzen. Aber da muss man natürlich sich auch gerade, das ist ja Hochtechnologie mit sehr etablierten Unternehmen, in der Anfangsphase haben wir da natürlich auch gestruggelt. Wir hatten dann zum Beispiel die Herausforderung, dass wir wussten, hey, das ist für viele Entscheider, zum Beispiel in der Logistik oder in der internen Revision, interessant. Aber die wussten natürlich nichts von uns und wir konnten ja nicht so gut erreichen. Da haben wir dann experimentiert. Eine ganz innovative Möglichkeit hat dann eigentlich für uns wirklich sehr, sehr gute Ergebnisse gebracht. Und zwar, wir haben gesehen, wenn wir da Werbung schicken, damals gab es noch mehr Postwerbung, als man das heute macht, dann kommt die eigentlich nie durch und wir hatten dann ein sehr geringes Budget. Aber wenn wir einen handgeschriebenen Brief machen, dann geht der immer durch. Und wir hatten ja eine wirklich gute Lösung. Wenn wir aufzeigen konnten, hey, wir haben die und die Ergebnisse schon bei Unternehmen aus deiner Branche umgesetzt, so funktioniert das. Und das hat wirklich gut geklappt. Haben wir mehrere DAX-Unternehmen darüber gewonnen.
Hat mit einem handgeschriebenen Brief.
Genau, waren vielleicht mehr als 1000 handgeschriebene Briefe. Aber zeigt einfach, man muss als Unternehmer einfach innovativ sein. Und auch durchdenken, was eigentlich, also mit den begrenzten Ressourcen, die man hat, wie man eigentlich die besten Ergebnisse erzielen kann.
Wahnsinn. Jetzt seid ihr, habt ihr zu dritt gegründet. Wir haben oftmals Gründerinnen und Gründer bei uns im Podcast, die alleine gegründet haben und dementsprechend so die komplette Verantwortung erstmal bei ihnen liegt. Wie ist das bei euch, wenn ihr zu dritt gegründet habt, wie habt ihr euch als Team aufgeteilt?
Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man auch das Gründerteam hat und sich da gegenseitig ergänzt. Das ist, würde ich sagen, bei uns was, wo wir immer sehr froh drüber waren. Und ich glaube, eine Stärke ist, dass wir sehr komplementär sind. Einerseits vom technischen Background, Martin, der beste Programmierer und Architekt, den ich jemals kennengelernt hat, der sich wirklich auf die technische Vision und Architektur als CTO bis heute entsprechend fokussiert. Und Alex und ich eigentlich beide sowohl von der technischen als auch von der kaufmännischen Seite. An der Anfangsphase, da macht jeder alles. Wir haben gemeinsam eine Software entwickelt, da muss man zum Kunden, da muss man Daten laden, Projekte durchführen. Aber dann haben wir uns über Zeit das entsprechend aufgeteilt. Jeder, was auch die Stärken sind, wo auch die, gerade was zu tun ist. Ich mache sehr stark jetzt diese organisatorischen Aspekte und die Arbeit am Kunden macht uns eigentlich alle relativ viel Spaß und haben dann auch sehr viel Kundenkontakt, um mal wirklich jeden Tag uns mit denen auszutauschen und zu verstehen auch, wie wir die Technologie ständig weiterentwickeln müssen.
Jetzt nennt ihr euch selber Zelonauten, also die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei euch. Ihr seid sehr schnell, sehr stark gewachsen. Das hattest du ja auch angekündigt, auch in der Corona-Zeit zum Beispiel habt ihr viel eingestellt. Erst vor kurzem habt ihr eine weitere Stelle im Management mit jemandem von außen besetzt. Dieses Wachstum dann gekoppelt mit dem Bedarf quasi, die besten Fachkräfte zu rekrutieren. Wie habt ihr das als Team geschafft oder bewerkstelligt, dass ihr diese Personen bekommt?
Das ist natürlich dann auch eine Herausforderung als Unternehmer, wenn man dann in die Skalierungsphase geht. Für uns war es immer ganz wichtig, dass wir wirklich Talente finden, die wir sowohl kulturell als auch fachlich wirklich sehr, sehr gut zu Zelonis passen. Und da gibt es natürlich eine Vielzahl von Dingen, die man mitarbeitet. Gerade wenn man jetzt Führungskräfte nutzt, mit Mentoren arbeiten, die einem die Empfehlungen geben können, die entsprechende Assessments durchführen. Und ich glaube, das ist einfach dann auch harte Arbeit. Man muss viele Gespräche führen, man muss den Markt sondieren und man baut natürlich über Zeit dann auch eine Marke auf, wo man dann auch in der Lage ist, ja wirklich die besten Talente zumindest fürs Unternehmen zu interessieren. Und dann muss man abprüfen und die natürlich auch begeistern.
Du sagst Marke aufbauen, jetzt seid ihr ja bekannt. Wo wollt ihr denn noch hin?
Ich glaube, wir haben noch sehr viel zu tun. Ich hatte ja gesagt, unsere Mission ist die Unlock the Potential of the World's Processes. Es gibt noch so viele Prozesse weltweit in den Unternehmen, die schon Zelonis-Kunden sind, aber noch viele sind ja keine Zelonis-Kunden. Das ist einfach unser Ziel, all denen weiterzuhelfen und gleichzeitig die Technologie wirklich weiterzuentwickeln, sodass sie so leistungsfähig wie möglich ist. Wir haben ja gerade jetzt vor einigen Wochen auf unserer Jahreskonferenz der Zelosphere die neueste Version vorgestellt mit dem Process Intelligence Graph. Super spannend, wirklich die nächste Generation, wo wir jetzt nicht nur auf Einzelprozessebene arbeiten, sondern eigentlich ein ganzes, einen digitalen Zwilling eigentlich des Unternehmens schaffen, übergreifend über alle Prozesse, ist nochmal ein Meilenstein, wo wir denken, der wird uns jetzt nochmal um einige Jahre quasi also eine technologisch nach vorne bringen und weiterhin müssen wir dann natürlich daran arbeiten, die Technologie ständig weiterzuentwickeln.
Also eine ganz beeindruckende Gründungsgeschichte auf jeden Fall, mit anscheinend ja auch einem Dreamteam, was sich da damals gefunden hat. Passt perfekt in die Geschichten, die wir gerne erzählen, weil wir ja auch Verkaufsargumente sozusagen sammeln fürs Gründen. Also dafür seiner Leidenschaft zu folgen, sich einen eigenen Arbeitsplatz zu schaffen, ja seinen Traum zu verwirklichen. Was gefällt dir persönlich denn am Gründerdasein?
Also was mir am meisten Spaß wirklich macht, ist Dinge aufzubauen und zu gestalten. Und das kann man natürlich sehr, sehr gut als Gründer. Das fand ich ja damals schon in der Schülerfirma spannend, auch bei Dingen, wo ich mich an der Uni engagiert habe. Und jetzt kann ich das natürlich als Leidenschaft und im großen Stil bei Zelonis vorantreiben.
Wir sind ja hier unter uns. Gibt es auch was, was dir weniger gut gefällt?
Als Gründer haben wir natürlich auch oftmals mit Herausforderungen zu tun. Es gibt Dinge, die laufen gut oder Dinge, die laufen nicht so gut. Den einen Tag ist man super zufrieden, weil man das neueste Feature entwickelt hat, ist super gut funktioniert. Am nächsten Tag gibt es Probleme bei einer Kundeninstallation. Da muss man einfach, glaube ich, dieses Auf und Ab dafür gemacht sein und das zu machen. Das stört mich jetzt nicht, aber das ist, glaube ich, wichtig, das auch zu wissen, wenn man als Unternehmer oder Gründer, was ja eigentlich das Gleiche ist,
tätig ist. Das ist schon so der erste Tipp für unsere Hörerinnen und Hörer, falls ihr tatsächlich mal überlegen sollten, zu gründen, ja.
Und bei den angesprochenen Herausforderungen, was motiviert dich dann weiterhin jeden Tag, dieselbe Energie, Kreativität und deine ganzen Überlegungen in das Unternehmen zu stecken?
Ich glaube, einfach der Spaß, was aufzubauen. Und es gibt noch so viele Dinge zu tun. Das treibt mich da wirklich an.
Celonis ist natürlich eine wahnsinnig große Erfolgsgeschichte und ihr seid wahnsinnig schnell wirklich groß gewachsen. Was ich mich gefragt habe, ist, wenn man noch derselbe Gründer ist wie damals, mit so einer Entwicklung des Unternehmens, wie bist du persönlich damit umgegangen? Was hat sich da bei dir persönlich vielleicht verändert, wenn man so schnell in so eine verantwortungsvolle Position ja auch gelangt?
Ich glaube, da darf man sich vor allem nicht so stark davon beeindrucken lassen. Und was ich einfach persönlich versuche, weiterhin mich auf das zu fokussieren, was mir Spaß macht, auch im Privaten, da Zeit mit meinen Freunden zu verbringen. Und das eine ist natürlich das Berufliche, wenn man das mit vorantreibt, was natürlich auf jeden Fall ein Faktor ist, das muss man, glaube ich, auch sagen, ist, man hat natürlich eine große Verantwortung. Einerseits natürlich für die Zellonauten, aber gleichzeitig auch für unsere Kunden, Mitarbeiter, das natürlich ein großes Ökosystem ist, in dem eine Vielzahl von Menschen entsprechend arbeiten.
Und hast du da auch vielleicht mal die ein oder andere schlaflose Nacht gehabt in dem Prozess?
Ich glaube, wenn man sich für was engagiert und da passioniert ist, dann kennt es jeder, dass man nachts drüber grübelt, überlegt, wie kann man das jetzt besser machen, wie umschiffe ich jetzt diese Klippe. Das, glaube ich, gehört dazu.
Es klingt auf jeden Fall so, als hättest du deinen Traumjob für dich gefunden. Und unser Podcast heißt ja Erfolgsraketen, deswegen fragen wir unsere Gäste immer gerne, was denn für dich Erfolg bedeutet und inwieweit du dich erfolgreich fühlst.
Es geht immer darum, dass der Kunde eigentlich wirklich einen starken Mehrwert davon hat. Das ist nur dann kann ein Unternehmen erfolgreich sein. Das ist das Gleiche, was wir bei den Paraffinwachskerzen hatten. Die sind schön, die machen Spaß, die stellen wir sie ins Wohnzimmer, dann hat man eine gute Zeit, wenn die abbrennen, riechen gut. Das ist das Gleiche mit unserer Software. Wir helfen Unternehmen, sowohl mehr Umsatz zu zielen, höhere Zufriedenheit, Kosteneinsparung zu realisieren. Wenn man das schafft quasi, also wirklich einen Mehrwert signifikant, dann denke ich, ist man erfolgreich. Und jetzt aus persönlicher Sicht, einfach wenn man ein Projekt sich vornimmt und es schafft, es umzusetzen, das voranzutreiben, wenn man sieht, man gestaltet was. Ich finde es immer sehr toll, wenn ich jetzt zum Beispiel an die verschiedenen Celonis-Standorte reise und ich weiß, hey, vor 3 Jahren haben wir in Finnland den ersten Kunden gewonnen und dann bin ich 3 Jahre später da und dann haben wir eine Veranstaltung, wo 60, 70 Kunden drauf sprechen, wo es ein ganzes Ökosystem gibt, wo Unternehmen entsprechende Abteilungen dafür schaffen. Es ist einfach toll zu sehen, wie die Idee sich weiterentwickelt hat und wie sie eigentlich auch über den einzelnen Aufwand oder Anstoß hinaus sich entwickelt. Also dieser Multiplikatoreffekt, würde ich es fast nennen.
Sehr, sehr beeindruckend auf jeden Fall. Wir hatten den Einstieg gefunden, als du damals dich bei Herrn Hüter bedankt hast für die Chance, die du damals bei Junior hattest. Wir haben gesehen, auch Celonis engagiert sich. Wir sind auf euer Aspire-Programm gestoßen. Da schreibt ihr drüber, wir glauben an Chancengleichheit und an die Macht der Bildung, die eigenen Träume zu verwirklichen. Da rennt ihr bei uns natürlich offene Türen mit ein. Erzähl doch mal kurz, was macht ihr da und warum ist euch das so wichtig?
Ja, das ist uns 3 Gründern, also Alex, Martin und mir, sehr wichtig, weil wir einfach daran glauben, dass einfach Bildung ein unglaublich großer Hebel darstellt, um, wie du schon angesprochen hast, diese Chancengleichheit zu erzielen. Das ist einfach ein Privileg, das wir auch genossen haben, eine sehr starke, hervorragende Ausbildung an der Uni und in den Schulen entsprechend davor zu halten, in Deutschland auch meistens kostenfrei, damit sehr, sehr geringe Kosten im Vergleich, was im Ausland da möglich ist. Und dieses Wissen überhaupt zu erhalten und die Möglichkeiten, was jetzt auch zum Beispiel diese Junior-Schülerfirma, also ins Leben zu starten eigentlich mit diesem Grundausstattung. Und dann kommt es natürlich jeden darauf an, was er damit macht. Und dafür ist dieses Aspire-Programm ausgelegt, einfach diese Bildungsträume zu erfüllen und diese Chancen umzusetzen. Ich glaube einfach, das, was einfach der ganzen Gesellschaft hilft und da richten wir unser Engagement einfach darauf aus, wie wir auch Dinge quasi im Bereich der Bildung wirklich unterstützen können. Und deshalb finde ich auch das Thema der Schülerfirma, jetzt natürlich gerade, weil ich das selbst erlebt habe, ein sehr, sehr spannendes und sinnvolles Konzept, das ich ja jedem empfehlen würde.
Du hast vorhin gesagt, dass dein eigener Werdegang, zumindest was die IT angeht, vielleicht ein bisschen ungewöhnlich war, über mittlere Reife, Abi nachholen und so weiter. Würdest du sagen, dass dein Engagement jetzt dann im Rahmen auch des Aspire-Programms und dass du Junior so gut findest, auch damit zusammenhängt mit deiner Herkunft in der Bäckerfamilie?
Ich denke mal schon. Also jeder Mensch wird ja dadurch geprägt durch die Erfahrung, die er macht. Und glaube schon auf jeden Fall. Ich habe einfach gesehen, was das bewirken kann und das war, was ich einfach dran glaube.
Wir stellen zum Abschluss, wir sind tatsächlich schon am Ende unserer Episode angekommen, es ging jetzt doch sehr schnell, all unseren Gästen immer die drei gleichen Fragen. Eine haben wir jetzt gerade schon vorweggenommen, also was Erfolg für dich bedeutet. Es bleiben also noch zwei. Bist du bereit?
Ich bin bereit.
Wir haben ja gerade schon drüber gesprochen zum Ende jetzt, wie wichtig dir das Thema Bildung in dem Zusammenhang ist. Gibt es denn allgemein etwas, was du am deutschen Bildungssystem gerne ändern würdest, wenn du könntest?
Also zum Ersten würde ich mal sagen, wir haben ein sehr, sehr gutes Bildungssystem, gerade wenn man uns die Schulen anschaut und auch die Universitäten, wenn ich das vergleiche mit anderen Ländern, wie die USA, was auch wirklich verfügbar ist. Und ich glaube, da müssen wir drauf aufbauen. Das ist auch eine Stärke. Profitieren wir auch als Unternehmer davon, einfach diese Talente zu nutzen, die dann natürlich auch bei Celonis tätig sind. Was, glaube ich, noch gestärkt werden muss, ist einfach die Durchlässigkeit, dass quasi jeder wirklich diese Chance hat, das zu nutzen. Und ich glaube, wir sollten einfach trotzdem noch mit viel mehr da rein investieren. Das ist der größte Hebel, den wir erzielen können für die Gesellschaft und sicherzustellen, dass eigentlich diese hohe qualitative Bildung idealerweise jedem zugänglich ist, unabhängig von Hintergrund, gesellschaftlicher Stellung oder ja jetzt erst Vermögenslage.
Und die letzte Frage, wenn du deinem jüngeren Ich einen einzigen Tipp geben könntest, welche wäre das? Da kannst du natürlich jetzt überlegen, ob das zur Studizeit sein soll oder gerade mitten in der Schülerfirma oder vielleicht doch mit 14.
Das wäre ja oft gefragt bei Celonis und wir sind ja als On-Premise-Software gestartet, Software, die man quasi installiert im Rechenzentrum und erst später in die Cloud übergegangen. Ich würde mir den Tipp geben und sagen, starte direkt in der Cloud. Das ist die Architektur der Zukunft.
Ganz lösungsorientiert und Richtung Kunde gedacht, wie immer. Sehr gut. Basti, ganz herzlichen Dank für dieses Interview. Es war wirklich spannend, mal Einblicke in diese doch beeindruckende Gründungsgeschichte zu bekommen, dich persönlich kennenzulernen, denn letztendlich sind es ja immer Menschen, die hinter Gründungen stecken und es war uns ein Vergnügen, dich kennenzulernen.
Vielen Dank.
Vielen Dank auch von meiner Seite für das gute Gespräch und freue mich auf den weiteren Austausch.
Herzlichen Dank und alles Gute.
Das war der Erfolgsraketen-Podcast. Falls euch das Gespräch gefallen und inspiriert hat, freuen wir uns über eine positive Bewertung. Wenn ihr mehr über uns und unsere Projekte erfahren wollt, dann schaut doch mal auf Instagram, LinkedIn oder Twitter vorbei. Ihr könnt uns auch gerne abonnieren. Wir freuen uns über den Austausch. Bis zum nächsten Mal.